Gegi, heute habe ich ein ganz schwieriges Thema mit dir. Ich sehe es deinem Blick, dir ist nicht wohl.
Genau, du, was stossest du mich jetzt da rein?
Du hast einfach nicht gerne Unwägbarkeiten. Der Umstand, dass im juristischen Alltag wird oft rückblickend bewertet, ob etwas richtig oder falsch ist. Oder ich sehe gerade bei jungen Anwältinnen und Anwälten, die tun sich sehr schwer, Entscheidungen zu fällen. Wobei das natürlich völlig pauschal dahin geredet ist. Aber eben bei einer Verteidigungsstrategie, bei einem Beweisantrag, bei einem abgekürzten Verfahren mit der Staatsanwaltschaft, da wird der Erfolg fachlich gleichgesetzt mit der Qualität der Entscheidung. Aber eine ganz gescheite Entscheidung aus dem Moment heraus kann auch zu einem Negativergebnis führen und trotzdem ist die Entscheidung vielleicht sehr gescheit gewesen. Oder auch umgekehrt. Man kann eine dumme Entscheidung fällen und es kommt dann hinten raus ein gutes Ergebnis. Also die Frage ist, was macht so verführerisch, eine Entscheidung an ihrem Ausgang zu messen und wie tun wir dem im Alltag begegnen?
Ja, das ist tatsächlich nicht ein ganz einfaches Thema. Ich meine, man muss sich zuerst einmal bewusst sein, so ein Strafverfahren ist wahnsinnig dynamisch und Unwägbarkeiten sind mannigfach und dass man da kann Kausalitäten frühzeitig erkennen, welche Entscheidung oder welchen Move, welche Konsequenzen hat, ist ehrlich gesagt fast ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist vermutlich ratsam, sich auf gewisse ganz grundsätzliche Regeln oder Vorgaben zu beschränken, dort aber hochflexibel bleiben und sich eigentlich ständig zu hinterfragen und auch bereit zu sein, von einem mal eingeschlagenen Weg abzuweichen, zurückzulaufen, aufzugeben, einen anderen Ansatz zu probieren.
Das tut mir ganz wichtig, was du sagst. Man darf sich auch nicht vom Ergebnis, also das Gericht fällt das Urteil, Schuldspruch oder Freispruch im krassesten Fall. Man darf sich von dem auch nicht zu sehr abhängig machen und dann die eigene Qualität nur an dem messen. Obwohl es einen Freispruch gibt, kann man unter Umständen schlecht verteidigt haben oder umgekehrt. Und man muss einfach auch sehen, wie relativ so Ergebnisse sind. Also ich arbeite jetzt über 20 Jahre auf diesem Beruf und es fällt mir unglaublich schwer, in eine Gerichtsverhandlung zu gehen und wissen, was für ein Ergebnis hinten rauskommt. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, wie relativ das ist und dass das halt sehr ein Mensch gebunden ist, der dann im Einzelfall halt Recht spricht. Drei andere Richter, der genau gleiche Fall, kann zu einem komplett anderen Ergebnis führen als in einer anderen Besetzung. Also man darf nicht überschätzen, wie viel Kontrolle man am Ergebnis selber hat.
Also zuerst muss man noch mal ein Ergebnis definieren, welches Ergebnis ist gut oder schlecht. Also, und damit schwingt jetzt auch bei unserer Diskussion bereits mit einher, man gewinnt oder man verliert. Und vermutlich ist es gesund auch für das eigene Seelenheil, dass man von so einer Kategorisierung, man hat gewonnen oder man hat verloren, versuchen abzuweichen, sondern man hat sorgfältig verteidigt und man hat Verfahrensrecht versucht, zum Durchbruch zu helfen oder was auch immer. Oder man hat beigetragen zu einem fairen Verfahren, das einem Gericht ermöglicht, auf einer präzisen und sozusagen einer gesunden Grundlage einen Entscheid zu treffen. Das kann ja schon ein Ergebnis sein, das man als Erfolg verzeichnen kann.
Und was man auch muss sehen, in der rollenden Verteidigung hat man nie alle Informationen zur Verfügung. Also wir arbeiten immer unter unvollständiger Informationslage. Und das führt dazu, dass gewisse Leute wie paralysiert sind und dann eben nicht mehr entscheiden, weil sie einfach nie alle Faktoren im Blick haben. Oder? Also es ist schon sehr schwierig.
Einerseits das und andererseits auch der Umstand, dass man noch nicht alles weiß, noch nicht alles kennt, dass man noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen kann. Da ist man auch gehemmt, eine Entscheidung zu treffen, weil man hat Angst, man trifft die falsche Entscheidung. Und oft entscheidet man eben nicht oder man verbleibt in einer passiven oder in einer reaktiven Haltung, weil man Angst hat, etwas falsch zu machen. Und da gibt es halt Situationen, wo das Falsche ist, nichts zu machen. Oder das kann dann wirklich ins Gegenteil schlagen, dass man eigentlich aus Angst, also aus der Verantwortung und aus der Angst, man könnte etwas falsch machen, etwas Richtiges nicht macht.
Eben, es muss eine Chancen-Risiko-Abwägung stattfinden auf Grundlage von Szenarien und eigener Erfahrung. Ich meine, der klassische Beispielfall ist doch, das haben wir sehr oft gekriegt, dass ein Klient kommt und sagt, die Person muss man als Zeuge hören. Da sind wir ja immer sehr skeptisch.
Genau, und wir sind da sehr eingeschränkt, weil die Vorgaben, dass man einen potenziellen Zeuge, Zeugin kann voran sozusagen abchecken, die sind sehr streng und man tut sich da schnell einen Vorwurf aussetzen von einer Beeinflussung. Und darum sind eigene Zeugen ganz, ganz schwierig zu benennen und ganz, ganz schwierig einzuschätzen, in welche Richtung es geht. Aber eigentlich bei sehr vielen Beweisanträgen ist das so, außer man kann selber gewisse Urkundenbeweise einreichen, dann hat man mehr Kontrolle darüber. Aber sonst sind die Unwägbarkeiten sind eine der grossen Schwierigkeiten von einer Strafverteidigung.
Wie würdest du jetzt sagen, wie gross ist der Faktor Zufall, Glück oder Pech?
Man dürfte sicher nicht unterschätzen. Es gibt sicher Wendungen, die man nicht voraussehen kann. Eben wenn du sagst, eine Gerichtsbesetzung etc. Da ist sicher ein, wie über im Poker sagt man ja, 30% sind Glück, 30% sind Psychologie und 30% sind Mathematikkompetenz. Ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins übernehmen kann, aber es hat sicher ein Spannungsfeld zwischen Kompetenz, zwischen taktiererischem und auch eine gewisse Portion sicher auch Glück oder eine gewisse Zufälligkeit, die dem anhaftet. Natürlich hat man Tendenz, wenn es ein gutes Ergebnis gibt, eines, wo man in Anführungszeichen gewonnen hat, das man gut geschafft hat. Und sonst ist halt einfach systemunfair.
Genau, also ich glaube, wichtig ist, und wir als Verteidiger haben, oder müssen ja eine hohe Frustrationstoleranz haben, dass man einfach eine gesunde Fehlerkultur hat. Dabei aber auch immer der Faktor Zufall, dass man den nicht zum Alibi nimmt, aber den einfach auch einpreist.
Ja, klar, das ist jetzt aus der Perspektive von der Strafverteidigung. Aber ich denke schon, dass die Staatsanwaltschaft in dem Punkt einen leichteren Job hat. Wenn man den Job richtig versteht, der Staatsanwaltschaft, sagt man einfach, ich tue gründlich untersuchen, mit vernünftigem Aufwand abklären und wenn es einen Freispruch gibt, dann ist das gut so, auch dann hat der Rechtsstaat gewonnen. Und als Verteidigerin kann man die Haltung natürlich auch haben, aber das Problem ist, man hat eine Mandantin, einen Mandant im Nacken sozusagen, wo man über lange Zeit sehr gut kennengelernt hat, wo man andere Facetten mitnimmt, wo man mitleidet und dort rückt man dann halt gleich noch, also dass man dann einfach, einem Klient kann man nicht sagen, schauen Sie, der Rechtsstaat hat gewonnen, man hat jetzt ein faires Verfahren gehabt, sie sind in einem fairen Verfahren verurteilt worden, das ist nicht unbedingt ein Erklärungsansatz, der viel bringt.
Ja, und wir sind schon allein den Interessen des Klienten verpflichtet.
Natürlich, aber ich meine einfach fürs eigene Seelenheil, am Schluss können sagen, hey, ich habe alles gegeben, ich habe die Interessen des Klienten bestmöglich gewahrt, ich habe einen guten Job gemacht, wäre eigentlich eine vernünftige Einstellung. Zum sagen, okay, ich bin erfolgreich gewesen, ich habe erfolgreich geschafft. Eigentlich sollte das ja lange, streng genug, gerade mit den Punkten, die wir besprochen haben. Aber es kommt halt einfach dazu, dass man ja, bis zu einem gewissen Grad mitleidet und mitschwingt und halt auch mit dem Klient mitleidet.
Gut, aber es ist ja schon so, man fällt ja die Entscheidung nicht allein, sondern immer mit dem Klient. Und ich glaube, eine gesunde Einstellung ist, wenn man sagt, im Nachhinein, wenn man auf die Gründe schaut, die für die Entscheidung geführt hat, den Zeugen zu hören, ja oder nein, und was man dort diskutiert hat. Ich meine, auch in einem Rückblick muss man das nicht anders vom Ergebnis her anschauen, sondern haben wir damals gute Gründe gehabt, den Zeugen zu benennen, ja oder nein. Was war kontrollierbar, was nicht, haben wir darüber uns unterhalten und haben uns trotzdem für diesen Schritt entschieden. Dann ist das ja nicht eine falsche Entscheidung.
Ja, aber grundsätzlich ist es ja gleich so, dass die beschuldigte Person auf ihre Anwältin, auf ihren Anwalt am Schluss lässt. Und das, was du empfiehlst, hat ein gewisses Gewicht und auf das stellt man ab und vertraut auch darauf. Also man führt ja die Klientschaft in der Regel auch zu einem Entscheid mit der eigenen Einflussnahme. Also, dass man es ganz partnerschaftlich und ganz ergebnisoffen gemeinsam entscheidet, da ich denke, da hat die Klientin oder der Klient einen Anspruch darauf, dass man das zuspitzt, dass man einen Entscheid kann treffen mit einer Vorarbeit, wo sie darauf vertrauen müssen, dass unsere Einschätzungen zutreffen.
Hast du schon mal den Fall gehabt, dass du gegenüber einem Klient hast müssen sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht?
Ja, oder? Da triffst du jetzt wirklich ins Herz von der Strafverteidigung, vom Anwälten. Es ist total schwierig, so Fragen zu begegnen und zu beantworten, oder? Uns fehlt die Fehlerkultur und die Intervision und mir fehlt es jetzt umso mehr in einem Podcast, der ausgestrahlt wird. Ich würde das sehr gerne von meinem Schwiegerrecht Gebrauch machen.
Nein, gut, kriegen wir es um. Ich habe also auch schon erlebt, dass ich quasi mit einem Klienten, der hat unbedingt etwas wollen, ich ganz klar anderer Meinung, versucht. Schlussendlich, er ist der Chef von seinem eigenen Verfahren. Also wer bin ich, ihm zu sagen, wenn er richtig aufgeklärt ist und seine Entscheidung fällt, dann ist es seine Entscheidung und er hat Konsequenzen zu treffen. Und da habe ich auch schon gehabt, dass ein Klient eine Entscheidung getroffen hat. Sie ist komplett hinten raus. Und dann haben wir das natürlich im Nachhinein diskutiert. Und in dem Fall habe ich dann schon sehr gestaunt, dass er das dann nicht externalisiert hat und irgendwie gleich einen anderen Schuldigen gesucht hat, sondern sie ganz klar mir das angesprochen hat und gesagt, hey, schau, ich kann jetzt auf dich hören, ich kann nicht. Das haben dann schon eine unglaubliche Grösse gefunden. Und ich glaube, eben, Fehler können passieren. Und wenn man das ernsthaft mit der bestmöglichen Intention bespricht und will man in einer unsicheren Situation halt müssen Entscheidungen fällen, ist ja eigentlich kein Problem im Nachhinein. Ich finde es einfach wichtig, dass man es dann bespricht und nicht einfach darüber hinweggeht, weil dann ist ja irgendwie auch das Vertrauen weg.
Genau, also klar, es gibt messbare Fehlerquellen, wenn es um Fristen, ums Entdecken oder nicht Entdecken von Ausstandsgründen geht. Dort vielleicht auch beim Entscheiden Ergänzungsfragen stellen oder nicht, vielleicht noch eher. Aber ganz viel, bei ganz vielen Vorgängen im Nachhinein nur schon zu bemessen, ob das ein Fehler war oder nicht, ist extrem schwierig, weil man weiß ja, also mit dem Entscheid vergibt man sich auch immer etwas. Also wenn man sich dann entschieden hat, weiss man nicht, in welche Richtung es gegangen wäre, ob das besser gekommen wäre. Also die Rückschau selber ist ja sehr fehleranfällig, also eben der klassische Rückschaufehler, dass man dann das anders beurteilt, das voran. Und was mir schon ein paar Mal, wenn ich mir selber habe müssen zugeben, wenn ich zum Beispiel als Zweitanwalt in den Fall reingekommen bin und dann gesehen habe, wie hätte mein Klient können aussagen so früher, der hat ja ein riesen Seich erzählt, wie hätte der Anwalt die Anwältin ihn können aussagen lassen. Und ganz am Ende bin ich total dankbar gewesen um die erste Aussage von dieser Person. Hatte ich können brauchen für die Aussagewürdigung und können sagen, ja, die hat ja schon von Anfang an ohne Aktenkenntnis Aussagen gemacht und die haben dann geholfen für ein gutes Ergebnis, obwohl ich vermutlich vehement darauf bestanden hätte, dass mein Klient schweigt. Oder? Also dort kann man schon, wie relativ alles ist, muss man schon milde sein zu sich selber, aber auch zu Kolleginnen und Kollegen in der Beurteilung.
Also du hast vorher ja gesagt, ich finde, eben, man muss offen bleiben, für immer wieder auch etwas wollen zu lernen, andere Strategien probieren. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, sondern wirklich viele Wege führen nach Rom. Es gibt mehrere plausible, vertretbare Lösungen. Und entscheidend ist einfach auch, dass man eine Strategie mal wählt und dann auch verantwortungsvoll wählt und dann aber auch mit einer gewissen Konsequenz auch durchsteht. Also man darf auch nicht das Fähnchen im Wind werden. Und ich meine, wenn man sich dann bewusst wird, ich meine, das reduziert dann ja auch gerade wieder Druck. Wenn man weiss, aha, man hat verantwortungsvoll einen Entscheid getroffen und dann den auch verfolgt, das führt dann meistens auch aus meiner Erfahrung heraus zu sehr guten Ergebnissen.
Aber wie ein Vorverfahren strukturiert ist, mit der wichtigen Regel, der Staat muss einem die Schuld beweisen und man muss nicht umgekehrt Unschuld beweisen, tut dann automatisch in eine eher passivere Rolle, in eine reaktive Rolle zurück. Man zieht sich eher in eine passive Rolle zurück und das ist sicher nicht schlecht und es ist sicher nicht der falsche Weg, am Anfang noch nicht zu entscheiden, nicht vorschnell zu entscheiden, vielleicht zuerst mal abwarten, in welche Richtung es geht, aber dann vielleicht den Moment nicht verpassen, um an dieser Dynamik teilzunehmen und allenfalls dann gewisse Pflöcke einzuschlagen.
Genau, also Geduld ist sicher eine ganz wichtige Tugend in einer Strafverteidigung. Genau,
also am Anfang gerade reinfahren mit der Kavallerie und ganz viele Beweisanträge stellen, ist vermutlich die schlechtere Entscheidung. Aber eben, das geht Hand in Hand mit auch einer gewissen Angst, dass man einen falschen Entscheid trifft, dass man dort gekämpft ist. Das ist schon vielschichtig, das Thema, wo du jetzt da mich in dieser Podcast-Folge reingezogen hast.
Und ja, du hast einmal bei anderen Gelegenheiten gesagt, eigentlich soll man Richter werden, erst wenn man 40 ist, im Sinn, man muss einfach Lebenserfahrung haben und im Idealfall hat man auch mal als Anwalt geschafft und als Staatsanwalt, damit man eine gewisse Breite im Wissen hat und weiss, wie so Abläufe sind. Und ich glaube, auch in der Strafverteidigung ist eben Erfahrung auch eminent wichtig.
Ja, und auch die Erfahrung, wie ein Gericht funktioniert, ist sehr wichtig für die Entscheidtreffen. Wie wirken gewisse Entscheide? Im Idealfall auch mal bei der Strafverfolgungsbehörde geschafft zu haben. Also umso mehr man Erfahrungen von der anderen Seite oder die anderen Perspektiven kann einnehmen, umso einfacher ist es auch, einen richtigen Entscheid zu treffen bzw. die möglichen Konsequenzen von einem Entscheid abzuschätzen.
Jetzt nehmen wir vielleicht allen jungen Anwältinnen und Anwälten ein bisschen den Mut, weil wir sagen, Erfahrung ist doch ein höchst Gut, wichtig mitzunehmen.
Also, weißt, Erfahrung ist ein höchst Gut. Ich meine, ich zweifle gleich jede Woche an gewissen Entscheiden. Es ist, vielleicht hat man gewisse Konstellationen schon öfters erlebt und ist schneller orientiert, in welcher Position man ist, was die relevante Konstellation ist. Aber die Entscheide sind auch jetzt immer noch mega schwierig zu treffen und die wälzt man nach wie vor immer wieder und nimmt es mit heim und hat am nächsten Tag immer noch keinen Entscheid.
Ich möchte vielleicht einen Querverweis machen auf einen Podcast mit dem Benny Romberg, Koryphäe von unserer Disziplin, wo ja genau das Gleiche sagt wie du jetzt. Er sagt heute noch, die Entscheide sind einfach auf unsicherer Basis, muss man weitreichend die Entscheide fällen und man weiß es ja eben nie, was wirklich richtig oder falsch war. Und ich glaube, man darf es dann irgendwie auch nicht eben sich zu viel einbilden, wenn es mal sehr gut ist, wie es auch umgekehrt. Es muss nicht unbedingt komplett zum Versagen sein, wenn es dann eben mal nicht so aufgeht, wie man sich das vorstellt.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.